Herzlich willkommen von mir zu unserem zweiten Teil unserer Predigtreihe Reich werden, aber richtig. Wir wollen von Gottes Prinzipien aus seinem Wort lernen, wie wir gesund und weise mit dem Thema Geld umgehen. Und das Thema Geld beschäftigt uns mehr, als wir häufig wahrhaben wollen. Und heute ist es wirklich wieder mal ein Herzensthema, auch ein sehr schweres Thema für mich, was ich euch mitgebracht habe. Und es geht um Genügsamkeit. Und ich muss euch ein Beispiel erzählen, das vielleicht ein bisschen witzig ist, aber das so ein bisschen meinen persönlichen Umgang mit diesem Thema Genügsamkeit schildert. Ich war vor 2 Monaten zu so einer Klausurtagung, die haben wir immer so 2-mal im Jahr als hauptamtliche Mitarbeiter, und da war ich dieses Mal dran mit der Vorstellung meiner Geschichte. Also wir lernen uns dadurch immer so ein bisschen kennen, auch in den anderen christlichen Werken, und ich sollte mich dieses Mal vorstellen, und habe ich auch gemacht, und wie ich denn dazu gekommen bin. Und am Ende hatte ich so eine Folie mit so Dankes- und Gebetsanliegen so für die Leute mitgebracht. Und auf der Folie, da geht es jetzt nur um die 2 unteren Punkte, da sagte ich dann, Ich bitte um Dankbarkeit und Genügsamkeit, weil das waren so die beiden Themen, die Jahresthemen. Ich habe immer so Jahresthemen über meinem Leben stehen, für die ich bete, dass Gott an mir arbeitet. Und direkt darunter hatte ich das größere Auto, das ich mir wünsche, weil wir fahren so ein Auto mit 5 Plätzen. Da gibt es noch so 2 Ersatzplätze hinten. Aber wir haben halt 4 Kinder und es ist immer eng und so, ne? Und dann sagte danach ein Kollege zu mir: Markus, ich fand deine Vorstellung richtig gut, besonders dieses Postfaktische. Ich sag, was? Ja, Genügsamkeit und größeres Auto direkt untereinander, finde ich nicht gut, sagt er, wie machst du das? Und dann fiel mir so auf, ja, stimmt. Und meine Frau sagt danach zu mir am Telefon, sie André, sagt, das hast du nicht wirklich aufgeschrieben, oder? Also, und ich denke so, ja, da irgendwie ist da ein Fehler, ja. Und dann hat mir Gott tatsächlich in den letzten Monaten gezeigt, das ist wirklich ein Fehler. Weil das Problem ist, du kannst dir ja Dinge wünschen, aber wenn man sich so hineinsteigert, dann ist man nicht mehr zufrieden mit dem, was man hat. Und selbst meine Kinder sagten, Papa, das Auto reicht doch. Mein Sohn sitzt hinten auf dem Ersatzsitz, alles andere passt rein, wir haben so eine Dachbox gekauft. Es reicht doch. Und ich sehe aber nur noch das, was fehlt. Ich sehe, es reicht nicht mehr, ich brauche ein größeres. Es ist zu eng und man kommt nur noch knapp in Urlaub. Dabei hat es dann doch irgendwie gereicht, aber will man dann doch nicht so richtig wahrhaben, ne? Weil man sieht überall, wo man rumherum ist, nur noch VW-Busse. Hier gegenüber zum Beispiel, ja. Ich könnte jetzt gar nicht da oben wohnen, weil immer, wenn ich aus dem Fenster gucke, bei meinen Schwestern zum Beispiel, sehe ich nur VW-Busse, ja. Und überall, wenn du rumfährst, immer das, was dir fehlt, siehst du, ja. Du siehst immer das, was dir fehlt. Das ist auf einmal ganz präsent. Was ist das eigentlich? Es nimmt uns die Genügsamkeit. Du merkst, ach, es fehlt, es hängt an allen Ecken und Kanten. Und das ist unser Problem. Und Gott hat mir dann so viele Türen oder uns so viele Türen zugemacht, dass ich immer kurz davor war, ein größeres Auto zu kaufen, und dann hat es doch nicht geklappt. Und ich denke mir, Gott, was soll das? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, ja, Gott wollte mir vielleicht in den letzten Monaten Genügsamkeit lehren. Und ich habe mich vielleicht viel zu sehr in das hineingesteigert, was mir doch so sehr fehlt. Und ich bin so jemand, der beschäftigt sich dann viel damit, der guckt dann Tests und so. Und dann denkst du immer mehr, ja, das bräuchte ich, das bräuchte ich, das ist es. Das ist das nächste Produkt, das jetzt fehlt. Und so wird dir das ja auch suggeriert oder wird uns suggeriert, wir brauchen immer mehr. Was ist Genügsamkeit? Genügsamkeit bedeutet Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Es bedeutet nicht, dass man nichts haben darf oder sich nichts kaufen darf oder so, oder dass jetzt alle anderen genügsamer sind in ärmeren Ländern, weil die nicht so ein Fahrrad haben. Wenn du ein Fahrrad besitzt, jetzt aktuell, das nicht die übelste Schrottmühle ist, dann bist du reicher als die meisten Menschen auf der Welt. Bist du dann automatisch nicht genügsam? Nee, ich glaube, bei Genügsamkeit geht es um Zufriedenheit mit dem, was ich habe, und Vertrauen darauf, dass Gott mir das schenkt, was ich brauche. Also wir müssen uns ein bisschen damit beschäftigen, was ist denn Genügsamkeit? Und vielleicht hast du jetzt auch schon ein bisschen Angst, denkst, oh, ich bin jetzt so ein Typ, der sich gerne mal was gönnt und so, bin ich dann automatisch nicht genügsam, besser nicht richtig heute hinhören oder so. Doch hör mal zu, worum es geht und was das Problem ist bei Nicht-Genügsamkeit. Was ist eigentlich das Gegenteil von Genügsamkeit? Genau, das Gegenteil von Genügsamkeit ist Gier und Habsucht. Aber nicht, dass man nicht was haben darf oder auch nicht Qualität und Schönheit. Das ist nicht das Gegenteil, sondern das Gegenteil ist Habsucht. Wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir heute vor allem so 2 Verse, und da steckt es immer wieder in Gegenüberstellung drin. Also Hebräer 13, Vers 5, da heißt es, hängt euer Herz nicht an das Geld, haben wir schon letzten Sonntag gelernt. Und dann kommt, begnügt euch, also Genügsamkeit, mit dem, was ihr habt. Und dann die Lösung oder warum wir das können, das werden wir dann später nochmal in dem Laufe der Predigt uns genauer anschauen. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Also das Gegenteil von Genügsamkeit ist immer mehr haben wollen. Also Habsucht oder Gier oder Geldliebe. Und das ist der Text, den ihr jetzt gerne mit aufschlagen könnt, ist aber auch immer hier auf der Folie. Das ist aus 1. Timotheus 6. Da gibt Paulus seinem geistlichen Schüler sozusagen die letzten Anweisungen in diesem Brief. Das ist so also Ende des Briefes. Und dort schreibt er etwas sehr, sehr Spannendes. Und in diesem Text werden wir uns heute ein bisschen mehr verhaften oder mehr reinschauen und gucken, was Gottes Wort zum Thema Genügsamkeit sagt. Aber zunächst möchte ich noch kurz, genau, also einmal ganz kurz, Genügsamkeit wird auch hier gegenübergestellt zu die, die reich werden wollen, die, die das Geld lieben wollen. Ja, also das nur mal kurz schon vorhergeschattet. Also Genügsamkeit, das Gegenteil ist immer mehr haben zu wollen. Und jetzt wollen wir noch mal kurz eine Schleife in unsere Gesellschaft drehen. Egal, ob du jetzt an diesem Punkt, wo du hier sitzt, wirklich Gott vertraust oder nicht. Wir alle sind in der Versuchung in dieser Gesellschaft, in dieser westlichen Welt, in der wir leben, ganz normal ist es eigentlich, dass man nach mehr strebt. Also unsere kapitalistische Gesellschaft ist nach individueller Gewinnmaximierung aufgebaut. Das funktioniert in unserem System einfach so. Also das gehört dazu, dass du konsumierst und dass du immer mehr konsumierst und dass es auch immer schneller geht, dass dir immer mehr suggeriert wird, du brauchst jetzt das neue Smartphone, du brauchst jetzt das neue Handy, das nicht mehr das 11, 12, 13, jetzt schon das 15 raus oder so und du brauchst das jetzt. Das ist doch ganz klar, das ist jetzt der neue Chip, das, was du brauchst, und wir sind unheimlich gestresst, weil wir immer hinterherhinken. Ich habe ja gerade erst angefangen, mich mit diesen engen Karottenhosen zu arrangieren. Jetzt sind schon wieder diese weiten Hosen in, und ich denke mir, Leute, das hatte ich doch schon mal, ne? Irgendwie, und da bin ich doch jetzt schon mit durch, und du kommst gar nicht mehr hinter jeden Trend hinterher, musst aber immer neu kaufen. Fast Fashion, es geht immer um mehr. Und das Prinzip, das unsere Gesellschaft da verfolgt, ist eigentlich eine Art Prinzip oder eine Art Traum, der uns immer vermittelt wurde, meine Kinder werden es einmal besser haben als ich. Also du sollst es immer besser haben, als wir es hatten. Vielleicht hast du es schon mal von deinem Opa gehört oder von deinen Eltern. Und es ist ja nicht mehr so, dass du dich freust, wenn du jetzt genauso Bäcker wirst wie dein Papa und sagst, ja komm, ey, den Bäckerladen, den werde ich mal übernehmen. Nein, du bist froh, wenn du es mehr erreicht hast als dein Vater oder mehr erreicht hast als deine Mutter. Mein Opa, der hat gekämpft, der war Fernkraftfahrer, hat nicht viel verdient. Meine Oma ist ganz arm aufgewachsen. Meine Mama, die war schon ein bisschen, die konnte studieren, wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, vielleicht auch zu Ende so, ne? Aber mein Papa, den ging es schon ein bisschen besser als mein Opa. Der konnte uns schon so ein Reihenhaus kaufen und ein Auto für uns als Familie. Und wir konnten mal in Deutschland Urlaub machen. Und zu den Geburtstagen sind wir mal zu McDonald's ins Restaurant gefahren. Und jetzt heute muss ich es ja besser haben als meine Eltern, ne? Das heißt, jetzt nicht mehr nur zu Geburtstagen zu Mc's, sondern einmal im Monat mindestens Lieferando, ja? Ich will natürlich den größeren Grill haben, habe ich auch. Also mein Papa hat so einen Steingrill. Ich habe mir vor anderthalb Wochen so einen schönen Gasgrill gekauft. Ich habe es geschafft. Ja, ich bin wieder weitergekommen als meine Vorgeneration. Ja, so größerer Grill. Und mein Papa, der muss da, naja. Und so ist die Logik, so sind wir aufgewachsen. Wenn jetzt meine Eltern Urlaub mit uns in Deutschland gemacht haben, was wollen wir dann? Urlaub im Ausland machen, ja? Urlaub, wo wir noch nie waren. Es muss immer höher, immer weiter, immer mehr sein. Wenn die Hochzeiten unserer Eltern auch schön waren, aber vielleicht nicht ganz so 10.000 Euro gekostet haben, dann mussten sie heute aber voll durchgestylt sein. Die Geburtstage müssen krasser werden, die Geschenke müssen heftiger werden, alles muss mehr werden. Der Anspruch steigt und steigt und steigt. Ich frage mich manchmal, wohin soll der noch steigen? Ja, wie viel wollen wir irgendwann reinbuttern in all unsere Dinge? Und wie viel geht es letztendlich um Materialismus? Ich meine damit nicht Schönheit, aber ich glaube auch in Einfachheit können wir manchmal Schönheit herstellen. Nur, wir sind aufgebaut in dieser Gesellschaft auf der Maxime, Habsucht macht glücklich. Habsucht macht dich frei. Jetzt sagst du ja, ich bin ja nicht habsüchtig. Warte mal ganz kurz, Habsucht bedeutet einfach nur im Griechischen mehr haben wollen. Das ist das Wort. Also wir müssen, glaube ich, egal ob du Christ oder jetzt noch nicht so richtig Christ bist und fragst, kann ich Gott vertrauen? Wir sind alle unter dieser Maxime aufgewachsen. Mehr haben macht dich frei. Mach dich glücklich. Das ist so, wie wir funktionieren. Und ich meine mich da voll selber. Also diese Predigt gilt am meisten mir, denn ich denke, die meisten von euch sind genügsamer als ich. Das heißt, als erstes gilt alle Beispiele hier mir, aber die anderen wollten das Thema auch nicht predigen. So, und jetzt sitze ich hier und wir gucken uns jetzt genau an, warum Gottes Wort da eine Lösung ist. Das stimmt vielleicht gar nicht ganz. Also, ich habe im Geografieunterricht immer wieder gecheckt, auch in meinem ganzen Studium, wenn es so weitergeht mit unserem Konsum, dann werden andere darunter immer leiden. Und das ist auch die Realität. Ich habe einen coolen Facebook-Kommentar gelesen, wollte ich einfach mal hier mit reinnehmen. Da sagte jemand unter diesem Artikel, meine Kinder sollen es mal besser haben, da sagte derjenige, eigentlich geht es nur über Verzicht. Die Ressourcen der Erde reichen nicht, um gegenüber allen Menschen dieses allgemeine Wohlstandsversprechen, also dieses, wir sollen es immer besser haben, ja, des real existierenden Kapitalismus zu erfüllen. Wir müssen verzichten, um anderen Regionen das Minimum zu gönnen. Nicht Aufstieg aller, sondern Abstieg zur Vernunft. Und wir haben gewaltig Luft nach unten. Ich mochte diesen Ausdruck, finde ich spannend. Wir wollen uns jetzt nicht über Gesellschaftsordnung und Politik und hast du nicht gesehen beschäftigen, denn andere Gesellschaftsordnungen, die nicht Kapitalismus heißen, haben auch nicht unbedingt zu mehr Gerechtigkeit und weniger Wohlstandsprobleme und so geführt. Nein, ich glaube, es fängt vielmehr bei uns persönlich an. Es ist eine Frage der Tugend. Wir müssen lernen, genügsam zu werden und das ist eine große Herausforderung in unseren Breitengraden. Aber was ich auch so bemerke in unserer Christenheit, ist, dass wir, wenn wir uns davon gefangen nehmen lassen, von diesem immer mehr, absolut kraftlos werden. Wir werden einfach kraftlos, weil wir keine Zeit haben. Wir sind so rastlos, wir haben wenig Zeit für Beziehungen, für Reich Gottes. Warum haben wir keine Zeit für Menschen, für unsere Nachbarn? Weil wir immer nur unserem eigenen Lifestyle hinterherhechen. Wir haben so viel zu tun mit unserem Lifestyle pflegen, die optimalen Urlaube, die optimalen Häuser, die optimalen Gärten, den optimale Job, noch mehr Verantwortung, dann hast du aber weniger Zeit. Ja, egal, dafür verdiene ich mehr. Finanzielle Freiheit ist doch mein Ziel. Für meine Kinder natürlich nur. Und was bleibt auf der Strecke? Unsere eigentliche Berufung als Christen. Warum sind wir noch hier? Wie viel dreht sich bei uns wirklich um unseren Lifestyle? Und wie gesagt, uns, ich meine immer auch mich, ja, weil die mich kennen, wissen, dass uns das auch ein großes Thema ist. Und wir können uns gar nicht mehr fragen in unserem Kopf, wem könnte ich mal in der Gemeinde helfen? Wie kann ich Gutes tun? Wie soll ich investieren in Gottes Reich? Dazu haben wir gar keine Zeit, weil wenn wir abends zusammensitzen, überlegen wir, dann blättern wir die Werbeplakate durch und gucken, oh, was brauchen wir? Oh, das brauchen wir, zufälligerweise, weil wir gerade reingeguckt haben, ne? Also, so funktioniert es doch. Wir haben gar keine Zeit mehr für Gottesfurcht, Nachfolge, Evangelisation. Wir haben keinen Raum dafür, weil wir stylen unsere Kinder. Wir müssen überlegen, was brauchen sie alles. Und dann überlegen wir uns die nächsten Feste und Urlaube. Und dann machen wir immer alles perfekt sauber. Und der Anspruch wächst und wächst und wächst. Und wir haben vielleicht unsere Berufung verpasst. Genug ist immer ein bisschen mehr, als ich gerade habe. Das sagt der Volksmund. Ist da vielleicht was dran, bei dir oder mir in unseren Herzen? Denn eigentlich geht's wie immer um unser Herz. Es geht darum, dass uns die Werbung und alles um uns herum suggeriert, vielleicht auch die Cookies im Internet, das ist doch gerade das, was du brauchst, oder? Und du wunderst dich, dass auf diesen Werbeseiten immer das erscheint, was du gerade auch mal gesucht hast. Und das triggert dich und triggert dich und triggert dich und sagt, ja irgendwie, also passiv, das ist nichts Aktives, aber passiv wird dir suggeriert, das ist doch auch gerade das, was im Angebot ist. Das ist doch auch gerade das, was du dir leisten müsstest. Und Paulus sagt, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist aber der große Gewinn. Was ist der Kontext von diesem Vers oder von diesen Versen, von diesen Worten, die Paulus dort schreibt? Er warnt vor Leuten, die der Geldliebe und der Gier verfallen. Und das betrifft hier tatsächlich auch Leute, die gläubig waren. Also das kann zu jeder Zeit deines Glaubenswegs ein Problem werden. Nicht nur am Anfang, nicht nur, wenn du Gott noch nicht das Ja gegeben hast oder wenn du ihm das schon lange gegeben hast, das kann immer wieder ein Problem werden, auch wenn du lange mit Gott unterwegs bist, irgendwann denkst du, jetzt müsste ich doch auch von diesem ganzen, wie viel ich Gott schon gedient habe und wie viel ich Gott schon gegeben habe von meiner Zeit, jetzt müsste doch auch was für mich dabei rumspringen. Kennst du solche Gedanken manchmal? Nur, das sagt natürlich niemand, aber passiv. Ja, und es gibt solche Leute, von denen warnt Paulus, die irgendwie abgekommen sind vom richtigen Weg der Gottesfurcht. Also in diesem ganzen Kapitel 6 geht es eigentlich komplett um Gottesfurcht, also Frömmigkeit, um unseren Lebensstil mit Gott, würde ich jetzt mal allgemein sagen, um unseren Fokus, um das, was unser Leben ausmachen soll. Und diese Leute, die haben irgendwann angefangen, die Frömmigkeit zu nutzen, um Geld zu machen. Das gibt es leider auch noch, da müssen wir Christen ganz offen und auch vorsichtig sein, was es so für die ein oder anderen Fernsehprediger gibt, gerade auch in den USA, die haben da richtig viel Kohle gemacht und dann sind die immer schön am Predigen. Und ganz kleiner Hinweis, wenn du in irgendeine Kirche oder in irgendeinen Prediger gerätst, die dein Geld wollen, dann immer vorsichtig, weil darum geht es nicht, darum darf es niemals gehen. Und das sagt Paulus auch und er dreht das dann so um. Er sagt, die Gottesfurcht ist tatsächlich ein Gewinn. Aber mit Genügsamkeit, also ohne das Ganze mit Geld. Er sagt, ey, die Leute vorher, die wollten aus ihrer Gottesfurcht materiellen Gewinn machen. Und er dreht das um und sagt, die Genügsamkeit mit Gottesfurcht, die ist ein wirklicher Gewinn. Und dann argumentiert er mit einem Weisheitssatz aus dem Alten Testament und sagt, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Es macht doch keinen Sinn, dich so viel im Leben damit zu beschäftigen, was du alles noch haben willst, weil am Ende ist davon eh nichts mehr übrig. Und dann hast du die ganze Zeit investiert in immer mehr Materielles, in immer mehr Luxus, in immer mehr Sicherheit, in immer mehr, was weiß ich, was du alles brauchst und am Ende ist doch eh nichts davon übrig. Und dann sagt er, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Jetzt müssen wir wieder mal, das habe ich schon häufiger mal erklärt, jüdisches Schreiben oder ne, wie diese Bibelworte zu verstehen sind, ist immer so, wenn solche Beispiele kommen, Nahrung und Kleidung, dann meint das ein größeres Prinzip. Also hier meint das einfach die Grundbedürfnisse. Es meint jetzt nicht, dass du kein Fahrrad haben darfst, mit dem du zur Arbeit fährst oder kein Auto, weil du 30 Kilometer entfernt wohnst. Es geht um ein Grundprinzip, versteht ihr? Es geht um die Grundbedürfnisse, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und es geht vor allem, ich habe das markiert, um diese Wörter wollen. Das wollen wir uns gleich genauer anschauen. Denn er vergleicht das oder er stellt das gegenüber jetzt mit denen, die reich werden wollen. In den Versen danach geht es um Leute, die reich sind. Er sagt, es gibt natürlich Leute, die reich sind, wozu wir übrigens alle gehören, wenn du hier aufgewachsen bist. Und er sagt aber, die reich werden wollen, das ist das Problem. Die fallen in Versuchungen, in Fallstrick, in viele unvernünftige, schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe. Paulus sagt, weißt du, nicht Geld ist das Problem, auch nicht materielles, ob du jetzt ein Fahrrad hast oder einen Garten oder ein Auto, völlig wurscht. Es ist das Problem, immer mehr zu wollen und das Streben danach und die Liebe dazu und diese Sicherheit darin zu suchen, die Freiheit. Und Paulus sagt, das Gegenteil passiert, du verstrickst dich, statt frei zu werden. Du verstrickst dich in so ein Netz von immer mehr haben zu wollen, von Versuchungen. Du verlierst deine Integrität, du gehst über Grenzen, weil irgendwie muss das Geld ja irgendwo kommen und du fängst an, auch schändlichen Begierden nachzulaufen, vielleicht auch deinen Lüsten nachzulaufen, das bedeutet mit den Begierden, und dann wirst du dich letztendlich nur selber zerstören. Paulus sagt, es ist gar nicht der Riesengewinn, reich zu werden, sondern es ist eigentlich die Riesenzerstörung von deiner eigenen Persönlichkeit. Von dir selber. Denn die Wurzel allen Böses ist die Geldliebe. Es geht also um das Wollen und nicht, dass wir uns immer vergleichen. Ja, bin ich jetzt habsüchtiger, weil ich einen Garten habe, als du, weil du keinen hast? Oder hä, wir kommen da manchmal so ganz komische Vergleiche. Ja, der ist genügsamer, nur weil er jetzt ein Fahrrad hat, das er ständig reparieren muss und ich eins, der es im Angebot gekauft hat, bist auch noch genügsam oder so. Nein, lass das vergleichen. Genügsamkeit ist eine eigene Herzenssache. Wie ist meine Einstellung gegenüber dem Materiellen? Darum geht es. Und Genügsamkeit ist nicht, also nochmal zusammengefasst, Genügsamkeit ist nicht unbedingt der weniger hat, sondern der weniger will. Es geht also um unsere Einstellung, um unser Trachten. Und der Dalai Lama hat mal gesagt, was genau dieser Bibeltext eigentlich sagt, die Ironie will es so, dass wir dann, wenn wir das Objekt unserer Wünsche erlangt haben, immer noch nicht zufrieden sind. Also du bist zwar kurz zufrieden, aber 5 Minuten oder 5 Stunden. Oder 5 Tage, aber dann nicht mehr. Auf diese Weise nimmt die Begierde nie ein Ende und ist eine ständige Quelle der Schwierigkeiten. Das einzige Gegenmittel ist die Genügsamkeit. Das ist genau das, was Paulus sagt in diesem Text. Wisst ihr, ich habe jetzt die Tage, gestern erst, in einen Aldi-Prospekt geguckt. Ich hatte mein Grill bei Aldi gekauft. Jetzt ist der mit 4 Brennern statt mit 3 Brennern gerade im Angebot ab morgen. Ich habe mich so aufgeregt. Das hätte ich mir vorher sagen können. Weil heute Nachmittag kommen ja die ganzen Gäste beim Überraschungsmittagessen zu Besuch. Jetzt bräuchte ich natürlich den 4-Brenner. Und meine Frau sagt, Markus, den brauchen wir überhaupt nicht. Du predigst doch morgen über Genügsamkeit. Ja, den brauche ich nicht. Das stimmt. Die Fläche ist völlig ausreichend. Aber die Werbung, ich denke, oh. Ne? Und es ist immer wieder, du kannst nicht zufrieden sein.
weil der nächste Staubsauger ist schon wieder besser, der kann schon wieder mehr. Und das und das und das und es hört niemals auf. Sören Kierkegaard, ein Theologe, hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Paulus sagt in den Versen vorher, dass diese Leute, die er da beschreibt, die sozusagen aus ihrer Gottesfurcht materiellen Gewinn ziehen wollen, sagt, sie haben ein Problem mit Neid. Also noch ein paar andere Probleme schildert er dort, wenn ihr die Verse vorher guckt. Aber eine Sache, die sie auch auszeichnet, ist Neid. Und Neid ist ein typisches Problem von uns Menschen. Es ist so eingerichtet, dass das Marketing dir versucht, einen Mangel zu kommunizieren. Und dann werden auf den schönen Postern irgendwelche perfekten Familien gezeigt, die im Urlaub sind. Und du guckst irgendwelche Influencer bei YouTube, die ihren Camper umbauen und damit völlige Freiheit durch die Lande ziehen. Und du denkst, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ne? Wo ist mein Camper und wer baut ihn mir vor allem um? Weil ich kann das nicht. Aber die Leute, ist ja nicht mehr so, dass jetzt alles in Hochglanzbildern gestellt ist. Diese Hochglanzwerbung, die mögen wir ja schon nicht mehr. Jetzt sind wir im Real Life von Influencern, die wirklich das Leben leben, was wir eigentlich doch auch so gerne hätten. Wir sagen es zwar nicht, aber sobald du ihnen folgst und immer wieder was guckst, passiert etwas in deinem Herzen. Das merkst du gar nicht. Aber es ist einfach so, dass du merkst, boah, irgendwie, denen geht's so gut, die sind so frei, die sind so glücklich, boah, die haben so die Perfect Family Life und können Urlaub machen und die sind so schön und der ist so sportlich, der hat es irgendwie geschafft, Body Transformation und das könnte ich auch schaffen, sagt er mir auch und das müsste ich auch schaffen, denn ich sehe gar nicht schön aus, fällt mir jetzt auf, ja, und irgendwie mein Partner sieht auch nicht schön aus, weil guck dir mal die ganzen Leute an, wie sie bei Instagram und Co. und TikTok aussehen, ne? Ja, die sich vor allem so auch darstellen, ne? Perfektes Licht, perfekte Pose und du sagst zwar, ja, ich weiß, dass das alles gestellt ist, aber trotzdem macht das was mit dir und mir. Es macht einfach was mit mir. Wir wollen das sein, was andere sind. Wir sind nicht genug. Wir genügen uns nicht. Unser Partner genügt nicht, weil der auf der Arbeit, der ist irgendwie viel netter, der Typ. Und der ist viel zuvorkommender. Und mein Mann, der hat irgendwie nach der Hochzeitsnacht das Gentleman-Ding irgendwo an der Tür vergessen. Und seit den letzten Jahren ist da was verloren gegangen. Und der Mann, der da aber auf der Arbeit mir immer so zuvorkommt, reagiert, boah, das ist viel besser als mein Mann. Oder die Frau, die da so sportlich ist und so hübsch ist, sie ist doch, also meine Frau genügt irgendwie nicht mehr. Würden wir so nie sagen, aber der Teufel pflanzt Neid in unser Herz. Von Anfang an ist die beste Strategie des Teufels, uns unzufrieden zu machen. Vor allen Sünden kommt die Unzufriedenheit, kommt der Neid. Eva, bist du, Gott will dir was vorenthalten. Siehst du da nicht diese geile Frucht? Was macht der Teufel? Er rückt den Blick von Eva weg, von der ganzen Schönheit des ganzen Gartens, von all dem, was sie genießen darf, zu diesem einen, was sie nicht hat. Und das ist doch nicht der Gottes Ernst. Er will dir was vorenthalten. Er hat was und du darfst es aber nicht. Und wenn du das nimmst, das ist das, was du brauchst. Und das ist doch die Strategie des Teufels. Und was sieht Eva nicht mehr? Sie sieht nicht mehr die Schönheit all dessen, was sie bereits hat, was sie genießen kann. Sie sieht nur das, was ihr so fehlt. Und ganz ehrlich, Leute, uns allen geht es so, ihr Lieben. Wir verlieren die Dankbarkeit und Zufriedenheit über unseren Partner, über unsere Wohnsituation, über unsere Arbeit, über unsere Sportlichkeit, über unsere Gaben. Denn der andere, der kann viel mehr. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und so verlierst du die Unzufriedenheit und du willst mehr und du verlierst die Genügsamkeit über dich, über deine Situation. Ich sage damit nicht, dass es auch Situationen gibt, wo wir was ändern müssen. Es geht nicht darum, dass wir nicht auch mal vielleicht die Arbeit wechseln müssen, weil es wirklich schlecht läuft. Darum geht es nicht. Es geht um eine innere Haltung und um immer dieses Mangeldenken, das an unserer Herzenstür klopft. Und die einzige Lösung ist die Genügsamkeit. Der Teufel raubt uns immer erst die Zufriedenheit. Das ist der Nährboden für Sünde. Paulus sagt dann einen anderen Brief, den schreibt dann eine Gemeinde, dass er selber Genügsamkeit lernen musste. Also wir können, und das ist die gute Botschaft, wir können Genügsamkeit lernen. Paulus hatte Situationen, da hat es ihm wirklich gemangelt. Da war wirklich wenig Geld da. Da ging es ihm wirklich nicht gut. Und die Philipper haben in so einer Situation, also die Gemeinden dort haben ihn tatsächlich unterstützt, haben ihm was zugeschickt und er ist mega dankbar dafür. Und dann erklärt er ihnen aber etwas und sagt, wisst ihr, nicht, dass ich das des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, also wenig zu haben, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Diesen letzten Satz hast du vielleicht schon mal auf einer Segenskarte gelesen oder hier bei den Geburtstagswünschen beim Christusforum vom Moderator gehört. Aber der Kontext ist eigentlich, es geht um den Umgang mit Geld. Es geht um den Umgang mit Materiellem. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus sagt, ich habe sogar gelernt, mit Überfluss umzugehen. Wir müssen scheinbar auch mit Reichtum lernen, umzugehen, aber natürlich auch mit Mangel. Und der Schlüssel ist, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Da ist jemand, der gibt mir Kraft für diese Situationen. Wer ist dieser jemand? Wer ist dieser jemand, der diese Ruhe gibt, diese Kraft gibt, mit den ganzen Wechselsituationen von Inflation und Unsicherheit und Arbeitslosigkeit und Unklarheit, wer kann dich da durchführen? Da gibt es jemanden, der kräftigt ihn. Und er schreibt dann weiter an die Philippa, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, das ist der gleiche Kontext, ein paar Verse weiter, so wird derselbe Gott, der auch für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Der Schlüssel, sagt Paulus, ist, da ist ein Versorgergott. Und wir möchten dich, wenn du Gott so noch nicht erlebt hast, wenn du dachtest, es geht immer nur um Leistungen und religiöse Gebote, dann möchten wir dir diesen Gott vorstellen. Gott möchte dich versorgen. Gott möchte der sein, der dich kräftigt, der durch solche Phasen des Mangels durchträgt, der dich aber auch Phasen des Überflusses demütig hält und zufrieden hält. Und dieser Gott ist der, der für Paulus gesorgt hat, sagt, und er wird auch für euch sorgen. Gott, sind deine Bedürfnisse nicht egal. Also Gott ist jetzt nicht so ein Missgönner-Gott, der sagt, sei mal schön genügsam, ich gönne dir gar nichts oder du darfst dir nichts wünschen oder deine Bedürfnisse sind mir egal. Nein, Paulus sagt, was eure Bedürfnisse angeht, gibt es da jemanden, der interessiert sich für deine Bedürfnisse. Und das ist die gute Nachricht. Gott wird euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Denn er, der unerschöpflich reich ist, da ist jemand, der ist so viel reicher als alles, was wir uns nur anschaffen könnten. Und der will dir geben und will dich versorgen. Und er weiß, was du brauchst. Das ist die gute Nachricht. Der Schlüssel zu Genügsamkeit ist, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und ihm wirklich zu sagen, Gott, ich glaube, du wirst mich damit versorgen mit dem, was ich brauche. Und dann darfst du dir auch Dinge kaufen, aber es ist nicht aus dem Mangelbedürfnis heraus, es ist nicht aus dem Stress heraus, sondern es ist aus der Genügsamkeit heraus, weil du weißt, Gott ist der, der mich versorgt. Und das habe ich mir für dieses Jahr ganz besonders vorgenommen, und das ist eben mein Jahresthema, nicht mehr aus Mangel heraus zu meinen, mir fehlt etwas, sondern aus dem Reichtum Gottes heraus zu warten, bis er mir schenkt, was ich meine zu brauchen, oder auch nicht, wenn er meint, ich brauche es nicht. Der Schlüssel ist also, hängt nicht euer Herz ans Geld, sondern begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, und hier ist es, den Vers hatten wir am Anfang schon, ich werde dich nie verlassen. Der Schlüssel ist, sich auf Gottes Verheißung zu stellen. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du sagst, es geht nicht weiter, es fehlt mir ein Partner oder irgendwo fehlt etwas und ich weiß nicht, was ist gerade dran. Der Schlüssel ist, sich auf diese Verheißung zu stellen, zu sagen, Gott, du hast gesagt, ich werde dich, du wirst mich nie verlassen, und er wird dich tatsächlich nicht im Stich lassen. Wenn du dein Herz nicht ans Geld hängst, sondern an Gott, dann bist du wirklich frei. Und dann brauchst du dich nicht selber stressen und sorgen und kümmern, natürlich kümmern schon, aber nicht dieses Sorgen und Stressen, sondern du darfst dich darauf gründen, dass Gott dich versorgen wird. Und das ist diese Einladung, das ist dieser große Vorteil, den wir haben, die wir gläubig sind. Wir dürfen wissen, Gott wird uns nicht verlassen, er wird sich um uns kümmern, egal was noch passiert, egal wie sicher dein Arbeitsplatz ist, egal wie sicher der Wirtschaftsstandort Deutschland ist, da regen sich gerade alle auf, unser Wohlstand ist in Gefahr. Und Leute, wir haben Gott. Gott ist der, der uns versorgt. Glaubst du das wirklich? Das darfst du glauben. Und darin darfst du Glaubensschritte gehen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, da habe ich noch studiert. Nach dem Studium hätte ich Lehrer werden können, hätte ich das Doppelte verdient von dem, was ich dann verdient habe, als ich mich entschieden habe, vollzeitlicher Mitarbeiter zu werden im Werk Gottes. Und ich wusste, das wird immer schwierig für uns und wir müssen lernen, genügsam zu sein. Wir müssen lernen, zu vertrauen. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht dabei ist? Wir haben auch extrem viele Wunder erlebt, weil wir immer abhängig waren von Gott, weil wir immer nicht wussten, wie schaffen wir das? Wir können uns das nicht leisten. Und wie wird das? Und wie wird das? Und jetzt gucke ich auf mein Leben. Und ihr guckt wahrscheinlich jetzt auch, wenn ihr nachher bei uns zu Gast seid, denkt, Markus, wo kommt das alles her? Und ich sage, ja, das ist alles nicht selbst erarbeitet, das sind ganz viele Gotteswunder. Aber das ist für uns Deutsche ja ein Problem, oder? Wir wollen ja alles selbst erarbeitet haben, stolz sein, wir haben uns alles selbst geleistet, wir haben das geschafft. Und dann sagen unsere Eltern zu uns, das hast du richtig gut gemacht, du hast es geschafft, das hast du dir alles selbst erarbeitet. Das ist unser deutscher Stolz. Das ist ein Problem. Weil wir können nicht sagen, ist es auch okay, weniger zu haben, den Job zu reduzieren, arm zu sein und sich vielleicht hier und da mal von Gott versorgen zu lassen, weil das wäre ja irgendwie, das wäre irgendwie komisch. Dann gucken unsere Nachbarn komisch an und sagen, wie, was, arbeitet ihr nicht beide? Wie schafft ihr das denn? Und dieser Druck der Gesellschaft ist da, aber wir erleben gerade in den letzten Jahren immer wieder so viele Wunder, wie wir unser erstes Auto bekommen haben, ein absolutes Wunder, ein Geschenk gewesen. 400 Euro hat das gekostet. Unsere Wohnung im Brauereiviertel mit Dachterrasse, ein Wunder, ein Geschenk. Das hätten wir niemals selbst kriegen können. Dieses Haus, wo wir jetzt wohnen, in dieser Wohnung, in der wir sind, ein Wunder, ein Geschenk in diesen Zeiten in Kiel. Ja? Dieses ganze Gemeindehaus, ein Wunder, ein Geschenk. Wir hätten uns das niemals eigentlich leisten können. Ich könnte weiter aufsehen. Das ist Gott, der es tut und wir erleben das, weil wir es nicht immer uns selbst leisten können. Und deswegen möchte ich dich einladen, vertraue Gott, denn es lohnt sich. Und wir gehen noch weiter. Genau, dieser Satz als Zusammenfassung. Versuchst du selbst für dein Reichtum zu sorgen oder darf Gott dich aus seinem Reichtum versorgen? Stell dir mal diese Frage. Und ich glaube, wenn wir dann auf dem Weg der Genügsamkeit sind, dann sagt Paulus, ist das ein Gewinn? Das ist das, was eigentlich glücklich macht. Nicht das Geldversprechen macht glücklich, also mehr Geld, mehr finanzielle Freiheit, sondern das, was eigentlich ein Gewinn ist, was glücklich macht, ist die Genügsamkeit. Goethe soll gesagt haben, das wahre Glück ist Genügsamkeit. Wir werden also nicht glücklicher durch mehr Reichtum, sondern durch mehr Genügsamkeit. Es ist komplett umgedreht. Es ist das absolute Gegenteil. Denn die Genügsamkeit, ich habe es schon hier und da angedeutet, macht frei. Also frei von diesem Ganzen immer mehr haben zu wollen, von dem Druck, immer den Trends mitzugehen, von dem Anspruchsdenken, dass ich selber immer an mich selber habe und an das Ganze, wie es aussehen muss bei uns und wie es laufen muss und dass man dem Standard eines Gutbürgertums immer entsprechen muss. Paulus sagt ja hier, dass die Habsucht, die Geldliebe, das immer mehr haben wollen, uns verstrickt. Und es geht quasi hier um ein Gefangen, um ein Fallstrick, also ein Netz, wo wir in eine Falle kommen und dann uns verstricken und uns immer mehr weiterarbeiten wollen. Uns dann nicht, kennt ihr das, wenn sich so ein Insekt in einem Spinnnetz verfängt, es strampelt und strampelt, immer mehr haben zu wollen, nur es macht es nicht besser, sondern es macht nur schlimmer. Es verwickelt sich immer weiter. Das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Und das Gegenteil ist, die Genügsamkeit, die lässt uns einfach viel entspannter werden. Viel entspannter werden. Ich muss nicht mitgehen mit jedem Hype. Ich muss nicht alle Standards erfüllen und immer mehr Leute, auch außerhalb von uns Christen, entdecken diesen Trend. Minimalismus, Aussteiger, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, gehört, irgendwo eine Doku geschaut. Immer mehr Leute merken, das macht mich fertig, dieses immer Streben nach mehr. Und sie sind richtige Aussteiger. Und ich glaube, wir Christen sollten auch ein Stück dieser Aussteiger werden und mal darüber nachdenken, wo kann ich entschlacken, wo kann ich einfacher leben. Nicht unbedingt weniger Qualität und weniger Schönheit, das meine ich nicht. Mich nervt dann manchmal, dass Leute dieses Thema falsch verstehen und ihren Pragmatismus auf alles andere anwenden, also auf Gemeinde und sowas. Es reicht doch alles so, muss doch alles nur praktisch sein. Ja, Leute, Gott hat dort Schönheit gemacht. Ja, Gott hat uns auch gerade manchen Frauen hier unter uns super den Sinn für Schönheit gegeben. Also es ist nicht immer weniger mehr. Nicht immer bei Qualität und Schönheit, aber bei unserem Anspruch, da ist weniger schon häufig mehr, würde ich sagen. Aber wenn Jesus zum Beispiel bei seinem ersten Wunder Wasser zu Wein macht, hätte er auch sagen können, Leute, begnügt euch mal mit dem Wasser, ist auch genug gesoffen. Sondern, nee, er sagt, er macht den besten Wein. Versteht ihr? Er macht den besten Wein. Warum macht Jesus den besten Wein? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum ist im Alten Testament, geht es viel um Schönheit? Also es ist nicht so, dass wir Christen jetzt Genügsamkeit mit weniger Schönheit gleichsetzen sollten. Aber es geht schon darum, dass weniger häufig mehr ist. Und ich glaube, das neue Leistungsdenken heute, es findet nicht mehr auf der Arbeit statt, es findet an deinem eigenen Anspruch statt. Das neue Leistungsdenken ist der eigengesetzte Anspruch. An unsere ganzen, vor allem unsere Familien. Warum sind wir jungen Familien so unglaublich gestresst? Weil der Anspruch da oben ist. Ey, wenn ich einen Kindergeburtstag meiner Kinder vorbereite, dann ist das komplizierter, als einen Gottesdienst oder ein Männerwochenende vorzubereiten für mich. Ja? Also wir müssen mal überlegen, und das ist wieder eine Predigt an mich, wo ist mein Anspruch? Ja, und ich glaube, wir müssen lernen zu genießen. Spannender Satz. Jetzt denkst du, wie kommt er jetzt dazu? Aber Paulus schreibt in den Versen nach unseren Versen an die reichen Leute. Da wird es jetzt heute nicht so viel drum gehen. Jetzt um Großzügigkeit und so jedenfalls nicht. Darum geht es nächsten Sonntag. Aber er schreibt hier was ganz Spannendes. Und das gilt natürlich an uns, weil wir alle reich sind. Stattdessen sollten sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Ich bin jetzt in der Mitte vom Text. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Reichlich gibt, was wir brauchen. Interessant irgendwie, ne? Reichlich gibt, was wir brauchen, also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Mit der Habsucht kannst du nicht mehr genießen. Warum? Weil du nicht im Hier und Jetzt dankbar und genügsam zufrieden sein kannst mit dem, was du hast. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du immer mehr brauchst, kannst du schlechter genießen. Nämlich das, was du schon hast, was Gott reichlich gegeben hat. Gott lädt uns ein, ey, guck mal, ich habe dir doch schon so viel gegeben. Ich habe vor ein paar Wochen über Dankbarkeit gepredigt. Das ist genau das Thema. Dankbarkeit lenkt unseren Blick auf das, was wir bereits haben und lässt uns genießen. Kann das sein, dass du in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Arbeitssituation die Dankbarkeit verloren hast über das, was Gott dir alles geschenkt hat und mal wieder lernen musst, den Blick auf das zu richten, was habe ich eigentlich alles und das zu genießen? Hätte Eva zum Teufel gesagt, guck mal, ich kann doch genügend hier genießen. Ich habe doch genug, was ich genießen kann. Ich bin so dankbar, dass wir diesen wunderschönen Garten haben. Wenn ich an das 22. Jahrhundert denke, da sitzen sie alle in irgendwelchen dicht besiedelten Städten. Ich habe einen Garten, ja. Gut, sie wusste das natürlich nicht, ne? Aber also, schaut, wir können immer auf das schauen, was wir nicht haben, oder wir können mit Dankbarkeit lernen zu genießen. Mit dem Streben nach mehr verkürzen wir die Zeit des Genießens. Und das habe ich in den letzten Monaten gelernt und Gott hat mir wirklich diese Mangelgedanken genommen über dieses größere Auto und ich habe wieder viel mehr genossen. Dieses ganze Swipen nach neuen Autos macht einen wahnsinnig, gerade weil die so teuer sind. Also von PKW zu Bus ist irgendwie, als hätten die Leute plötzlich den Eindruck gehabt, jetzt müssen wir 10.000 oben drauflegen. Also es sind zwar genau die gleichen Autos, nur ein bisschen größer, aber warum sie mehr kosten, ist mir schleierhaft, aber es ist ein Problem für mich, ja, weil das kann ich mir eben nicht so gut leisten und dann guckst du immer und suchst nach Angeboten und du bist auf deiner Terrasse, die Sonne scheint, Gott hat dir eine wunderbare Familie geschenkt, einen Garten und statt, dass du das bestaunst, was Gott geschaffen hat und dir geschenkt hat, bist du am Swipen und denkst, neues Auto, neues Auto, neues Auto, ah, das ist wieder zu teuer, das ist wieder weg. Weißt du, du kannst nicht lernen zu genießen, du lebst nicht im Hier und Jetzt, wenn du dich immer danach ausrichtest und danach suchst, mehr zu haben. Wir müssen aus diesem Mangelgedanken raus und dann können wir uns auch gerne mal was leisten. Also ich möchte es zusammenfassen mit diesem schönen Schaubild, hatte ich schon bei der Dankbarkeitspredigt auch so ein Schaubild, das ist so ähnlich. Also wir sind alle mehr oder weniger dankbar und zufrieden und dann kommt plötzlich ein Wunsch hoch, dann sehen wir etwas, dann denken wir. Das fängt ja alles in unserem Denken an. Oh, wie wäre das? Wie wäre das? Wenn ich das hätte, wenn ich das erleben würde, wenn ich den hätte oder wie wäre das? Also da kommen so Gedanken hoch und das ist ganz normal. Da kommen so Dinge, die packen dich und dann kannst du den Weg des Habsüchtigen gehen, also des Mehr-Haben-Wollens. Und dann kommt so ein Mangelgedanken. Und zu diesem Mangelgedanken kommt so ein Vergleichen. Guck mal, der hat viel mehr als ich. Und dann kommt das Unzufriedenwerden. Und dann kommt auch das Genervtsein über Gott. Gott, warum hat der mehr als ich? Warum hat der mehr Gaben? Warum hat der einen tollen Partner? Warum ist der gesünder? Warum hat der irgendwie geschafft? Warum hat der Familie ich noch nicht? Und dann wirst du genervt über Gott und dann fängt dein Gottesbild an, so irgendwie komisch zu werden. Aber du merkst gar nicht, es kommt aus einem Mangelgedanken heraus. Und dann guckst du in der Bibel, da gibt es auch Leute, die gesagt haben, schon im Alten Testament, Gott, warum segnest du die, die so gottlos sind? Das ist aber ein Gedankenstrudel, das ist ein verkehrter Weg, weil Gott lässt seine Gnade, schüttet er aus über Gottlose und über Leute, die Gott fürchten. Es ist nicht Gottes Problem, es ist unser Problem, weil wir glauben, uns fehlt etwas, weil wir nicht mehr vertrauen, dass es so gut ist, wie es uns geht. Oder du kannst den anderen Weg einschlagen und damit möchte ich Genügsamkeit zusammenfassen. Du kannst lernen, in dieser Identität zu leben, ich habe genug. David sagt in dem berühmtesten Psalm, den du mit Sicherheit schon mal gehört hast, wenn du auch nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann mit Sicherheit im Religionsunterricht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein Kollege sagte von mir letztens, der auch so Probleme hat, immer den Eindruck zu haben, mir mangelt was an technischen Geräten. Er sagte, ich sage mir den Satz in mein Herz, mir wird nichts mangeln. Ich leide keinen Mangel. Ich glaube, dass ich habe einen guten Hirten. Ich habe erstmal jetzt genug. Und wenn du das glaubst, dann kannst du dankbar werden, Zufriedenheit über das, was du hast. Und dann kannst du dir auch irgendwann was leisten, wenn du wartest, bis du es dir vielleicht auch wirklich leisten kannst. Und du kannst Gott ehren, weil du seine Schönheit siehst, weil du seine Gaben dankbar annimmst und genießt. Und der zweite Punkt bei Genügsamkeit, habe ich auch gesagt, du kannst glauben oder du musst glauben, Gott ist mein Versorger. Und dann lernst du zu vertrauen. Und Vertrauen kickt die ständigen Sorgengedanken aus deinem Leben heraus. Der alles entscheidende Unterschied ist also, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und dass wir seine Segnungen sehen. Paulus sagt an eine andere Gemeinde, schreibt er einen Brief in Epheser 1, sagt er gleich am Anfang, schaut mal Leute, gepriesen sei doch Gott, gepriesen sei er für die Fülle der geistlichen Segnung, an denen wir Anteil bekommen. Und dann macht er, im Griechischen ist das so ein Satz, bei uns sind das so 9 Verse oder sowas, und macht so einen Hymnus auf das, was Gott uns alles schenkt, was uns erwartet, was er uns jetzt schon schenkt. Und weißt du was? Ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir im Evangelium genug haben. Dass wir sagen, ich habe durch die Gnade Gottes genug. Das ist mehr, als ich mir jemals erträumt hätte können. Das ist so großartig, was mich erwartet. Ich habe darin genug. Also wenn der Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit, auf die geistlichen Segnungen gerichtet ist, dann müsste in unser Herz ein absolute Genügsamkeit, Zufriedenheitsgefühl uns wirklich überkommen, müsste sagen, gepriesen sei Gott, denn es ist völlig krass, wie geistlich wir gesegnet sind. Und ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber deswegen singen wir ja gleich von diesen geistlichen Segnungen. Wir singen diese Lieder, um uns vor Augen zu stellen, was haben wir eigentlich alles in Jesus? Was haben wir für eine Perspektive? Was haben wir für ein Reichtum? Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn ich hier sonntags singe, im Lobpreis bin, dann empfinde ich keinen Mangel. Dann ist der Grill weg, dann ist das Auto weg, dann empfinde ich keinen Mangel. Und das ist doch der Punkt. Der Punkt ist unser Blick. Genießen wir das Evangelium? Haben wir genug im Evangelium? Das ist doch eigentlich die Frage. Und ich möchte zusammenfassen mit diesem Vers. Paulus hat was gefehlt. Paulus hat sich auch ein bisschen beschwert bei Gott. Denn wahrscheinlich hat ihn körperliches Leiden total genervt. Und dann antwortet Gott, was richtig dreist ist. Er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Man könnte auch sagen, meine Kraft kann ich beweisen in deinem Mangel, weil da, wo dein Mangel ist, kann ich dann durchbrechen. Da kann ich mich dann groß zeigen, wenn du alles selber schaffst, wenn du dir alles selber besorgen kannst, wenn du alles selber geleistet hast, wo kann ich mich dann zeigen? Meine Kraft wird in deinem Mangel, in deiner Schwäche sichtbar. Und Paulus hat es gecheckt und sagt, okay, und nun bin ich zufrieden mit meinem Mangel, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und ich möchte dir sagen, werde Genießer der Gnade Gottes. Ab heute. Die Lösung ist nicht 1000 Strategien, 1000 Minimalismus, eBay Kleinanzeigen verkaufen, kannst du alles machen, entrümpelt und was nicht alles geht. Die Lösung ist aber, werde Genießer der Gnade Gottes. Dann geht es nicht um weniger, 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 es geht eigentlich um mehr. Denn mehr Gnade Gottes lässt mich entspannter sein mit weniger Materiellem. Und diese Tipps möchte ich dir dann zum Schluss noch mitgeben, ganz praktisch. Kannst du dir merken unter dem Wort genügsam, gönne dir nur das, was du dich finanziell und gedanklich nicht stresst. Erstrebe zuerst das Reich Gottes. Nimm Gottes Verheißung in Anspruch, dass er dich versorgen kann. Überlege, was du wirklich brauchst. Genieße Gottes Gegenwart und Geschenke. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Reduziere deinen Anspruch an dich selbst und minimiere deinen Social-Media-Konsum, damit du nicht immer denkst, ich bin nicht genug. Und ich sag euch, ihr Lieben, ich wünsche mir das wirklich für mich und für uns als Gemeinde, dass wir lernen, genügsam zu werden, denn Genügsamkeit macht frei. Genügsamkeit führt dazu, dass wir einen Blick haben für Nächstenliebe. Denn Genügsamkeit schafft Raum. Es schafft einfach Raum. Raum für andere, Raum für Gottes Verherrlichung, Raum für Geben, Raum für Großzügigkeit. Das ist eigentlich die Voraussetzung für die Predigt nächste Woche. Denn Genügsamkeit schafft einen Blick für das, was brauchen die anderen. Und deswegen lade ich dich ein, genügsam zu werden. Lerne Gottes Gegenwart und Geschenke zu genießen. Lasst uns aufstehen und dafür beten. Gott, ich danke dir für die Fülle der geistlichen Segnungen, die du uns schenkst. Dadurch, dass du deinen Sohn gesandt hast und er uns den Himmel ermöglicht hat und eröffnet hat, haben wir ein Erbe vor uns, wenn wir an dich glauben. Das ist unvorstellbar. Das ist mehr als alle Technik, alle Klamotten, aller Lifestyle, alle Gärten, alle Urlaube, alle Reisen. Und Herr, bitte mach uns das heute, jetzt in dieser Lobpreiszeit, mach uns das bewusst. Lass das einsinken in mein Herz, in unser Herz, dass dein Evangelium genug ist. Lass uns das wirklich glauben. Befreie uns vor dieser Habsucht, immer mehr haben zu wollen. Lass uns deine Herrlichkeit, deine Schönheit, dein Reichtum in unser Herz einpflassen und lass uns zu Genießern deiner Gnade werden. Jesus, du sollst genug für uns sein. Und ich bete jetzt für alle, die sagen, boah, das ist krass, das kann ich so noch nicht glauben. Ich bin noch gefangen in diesem Strudel der Konsumgesellschaft. So bete ich, dass du den oder diejenige jetzt daraus befreist und dass du dich jetzt groß zeigst und deine Herrlichkeit offenbarst durch das, was wir singen werden, durch diese Lieder, die dein Evangelium erstrahlen lassen. Und ich bete, dass wir nicht nach diesem Reichtum, der dann doch irgendwann zerfällt, den wir gar nicht mitnehmen können, dass wir nicht danach streben, sondern dass wir nach mehr von dir streben, Jesus. Ich bete um diese Sehnsucht in unserem Herzen, jetzt in diesem Moment, dass wir Genießer werden von deiner Gnade. Jesus, du sollst genug werden für uns. Und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und berührst. Und diese Wünsche, die uns ständig umtreiben, dass du sie ein Stück verdrängst und dass du Raum gewinnst in unserem Herzen, Herr. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist und dass wir dich haben dürfen. Amen.